Ich bitte jetzt die Referenten, die schon bei uns waren, auf die Bühne. Bernhard Pörksen, bitte zu uns. Marc Eisenegger, bitte zu uns. Ich freue mich sehr, dass heute bei uns ist Anja Reschke. Sie ist Publizistin, TV-Moderatorin, bestens bekannt über Panorama, Leiterin der NDR Innenpolitik und natürlich unsere Moderatorin Vivian Perkovic. Herzlich willkommen, sie ist die Moderatorin von der Kulturzeit auf Dreisat.
Hallo. Ihr kriegt eine Anleitung, glaube ich. Ich habe das Bild vergessen. Hallo. Ich glaube, Sie sitzen da. Habt ihr nochmal das Bild? Es gab eine, genau. Herr Eisenegger als Nächster. Genau, Pörksen Zick. Alles klar, da sind wir. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass Sie alle da sind. Ich stelle Sie auch nochmal vor. Wenn auch nur für den Webstream, ne? Die Presse in Deutschland ist der Demokratie verpflichtet, soll zur pluralen Meinungsbildung beitragen und muss sich auch deshalb auseinandersetzen mit Firmen und deren Einfluss auf Millionen und Milliarden Nutzerinnen und Nutzer. Mit Firmen, die so groß und mächtig sind wie die bevölkerungsreichsten Staaten der Erde oder die größte Weltreligion. Google und Facebook sind so groß wie China oder das Christentum. Facebook mit seinen 2,3 Milliarden monatlich und 1,5 Milliarden täglich aktiven Nutzern. Google mit seiner weltbeherrschenden Suchmaschine mit einem Marktanteil von um die 90% bei mobilen und bei Desktop-Geräten. Und auch weil sie Produkte von Alphabet, also Google und Facebook nutzen, verstehen selbst Nachbarn unter Realität mitunter nicht mehr das Gleiche. Können sich nicht auf Tatsachen einigen, jeder lebt in seiner eigenen Welt. Oder auch nicht, reden wir gleich drüber. Und nicht mehr in einem gemeinsamen öffentlichen Raum. Wie sich die Medien da um Demokratie und deren Voraussetzungen kümmern sollen, um die gesellschaftliche Integration, die dazu ja auch gehört, und ob die digitalen Medien dabei schaden, darüber sprechen wir jetzt mit Anja Reschke. Soll ich nochmal vorstellen, ja, ne? Leiterin der Innenpolitik-Fernsehen beim NDR mit Professor Dr. Marc Eisenegger, dem Leiter des Forschungsinstitutes Öffentlichkeit und Gesellschaft am Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung der Universität Zürich, mit Professor Dr. Andreas Zick, dem Direktor des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Uni Bielefeld und Professor Dr. Bernhard Pörksen, Professor für Medienwissenschaft an der Universität Tübingen. Ich bin Vivian Perkovic, freue mich. Fangen wir mal an mit dem jüngsten Datendiebstahl, der ja einigermaßen dilettantisch war. Der grüne Parteivorsitzende Robert Habeck hat sich von Facebook und Twitter daraufhin verabschiedet. Auf Facebook und Instagram sind Sie alle eher nicht oder nur in niedriger Frequenz unterwegs. Herr Pörksen habe ich auf Twitter nicht gefunden, aber Sie anderen drei sind auf Twitter. Haben Sie schon darüber nachgedacht, Ihren Account zu löschen?
Nee.
Wegen des Datenskandals? So allgemein, ja, nicht wegen des Datenskandals, aber weil das also immer mehr und immer größer eine Kritik ist und die Algorithmen und alles Böse, was da passiert und auch wegen der ganze Hass, der Ihnen da entgegenschlägt.
Eher so aus, emotionaler Hygiene zwischendrin. Denkt man, ach ja, wäre ganz schön mal sich davon, also wenn man zum Beispiel so über Weihnachten da mal nicht reinguckt, weil man irgendwo ist, wo nicht so gutes Netz ist, tut es ganz gut. So ein bisschen Detox, stelle ich fest.
Herr Eisenegger?
Ja, es geht mir gleich. Also spannend. Digital Detox ist ja ein großes Wort. Und ich gönne mir auch eher derartige Verschnaufpausen, dass ich versuche, nicht permanent online zu sein. Aber natürlich, ich gucke auch drauf aus einem wissenschaftlichen Interesse. Und wenn man gar nicht mitmacht, kann man auch nicht verfolgen, was da wirklich passiert. Von daher, nein, das war noch nie eine Idee, den Gedanken, mich da auszuklinken oder ganz auszuklinken.
Herr Pörksen, warum habe ich Sie denn nicht gefunden?
Nein, ich gucke, ich beobachte, ich schaue zu. Für mich ist das natürlich ein hochinteressantes Medium. Ich gucke mir all diese Plattformen an. Aber ich frage mich immer und ich bewundere das, dass Menschen die Zeit haben, also in dieser Dimension auf Facebook zu schreiben, auf Twitter zu sein. Die Zeit finde ich nicht. Das weiß ich nicht. Also wenn Sie da eine Art Geheimnis hier lüften wollen, wie Sie das schaffen gleichsam nebenher, dann bin ich sofort dabei auf Twitter. Das ist keine prinzipielle Abwehr oder Ablehnung, sondern das ist mehr ein reines praktisches Zeitproblem.
Herr Zick?
Ja, ich habe irgendwann mal gelernt, man muss rebellisch sein. Also ich nutze Twitter überhaupt nicht so, ich weiß nicht, ob Twitter zuhört. Aber ich nutze das gar nicht so, wie man es nutzen sollte. Das heißt, ich poste da was und dann mache ich es raus. Ich nutze das wie ein Archiv. Ich habe gemerkt, unsere jungen Studierenden, auch meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und ich habe relativ viele im Institut, tatsächlich nutzen die das. Und wenn wir medial etwas machen, jetzt war die Diskussion um die Frage, was war gestern, wird der Linksextremismus in Deutschland unterschätzt? Mhm. Da werde ich gebeten, was zu sagen und dann sage ich was. Tatsächlich überlege ich jetzt neuerdings, poste ich das jetzt schon, weil danach geht das los, ne? Weil die Frage wird ja nicht diskutiert, so, was ist links, rechts,
damit Sie schon vorher beantwortet haben.
Ich bereite mich innerlich darauf vor, dass dann sofort die einen sagen, das ist ja nur eine Legitimation des Rechts, des Linksextremismus. Mhm. Wenn ich sage, man kann Äpfel nicht mit Birnen vergleichen, dann geht das sofort los. Aber ich benutze das tatsächlich eher wie ein Archiv. Ich benutze Twitter zum Teil wie ein Archiv. Mhm. Da ist sichtbar, was ich irgendwo öffentlich gesagt habe. Und es war schon heftiger. Also man muss tatsächlich sagen, während der Migration, deswegen gehört das hier hin, wenn das, da müssen wir uns darauf einrichten, wenn Migrationsbewegungen, die kommen werden, das war in der Zeit, und Anja Reschke weiß das ja auch, was da los war auf Twitter und so weiter. Wir merken auch bei uns, rechtspopulistisch orientierte Menschen, Rechtsextreme, nutzen dieses auch nicht so, wie wir das uns journalistisch vorstellen würden. Das heißt, wir haben eine ganz unterschiedliche Nutzungskultur auf Twitter und damit beschäftige ich mich. Aber noch habe ich das Facebook nicht. Hm.
Kommen wir zu dem Strukturwandel, den wir jetzt heute Morgen schon beleuchtet haben. Vor dem Rundfunk fand öffentliche Auseinandersetzung statt auf Marktplätzen, in Debattierclubs mit meist lokalem Inhalt. Mit der Verbreitung der Druckerpressen und auch kam die Diskussion in Bücher, die Auseinandersetzung, in Zeitungen. Dafür brauchte man Argumente, Logik und eine hohe Aufmerksamkeit. Der Rundfunk, der brachte dann nationale und internationale Inhalte, eine schnellere Informationsfrequenz und eine geringere Informationstiefe. Für den amerikanischen Medienwissenschaftler Neil Postman war das die Zeit, in der der Erkenntniswert der Lektüre verdrängt wurde durch den Unterhaltungswert der Sendungen. Mit der Folge, dass Image, Gefühl und vor allem der Zuschauer selbst viel mehr im Vordergrund stand, weil der ja durch das, was er einschaltet, bestimmt, was er bekommt. Wegen des Quoten und wegen des Werbedrucks. Und seitdem in den deutschsprachigen Ländern fast jeder schnelles Internet hat, sehen wir den dritten digitalen Strukturwandel der Öffentlichkeit. Was ist denn mit den digitalen Medien und mit den sozialen Netzwerken passiert? Und vielleicht im ersten Block erstmal nur formal und technisch. Also worin besteht der große Wandel, den wir jetzt haben? In Abgrenzung zu den Medien, die wir vorher hatten.
Zwei Bemerkungen vielleicht. Erste Bemerkung. Öffentlichkeit ist für Einzelne sehr viel leichter erreichbar. Medienwissenschaftlern das mit einem Wortungetüm Disintermediation. Man kann die klassischen Gatekeeper in Gestalt von Journalistinnen und Journalisten am Tor zur öffentlichen Welt umgehen. Die bestimmen nicht mehr alleine darüber, was ist interessant und relevant. Das ist, würde ich sagen, der erste wesentliche Prozess. In gewissem Sinne gilt, jeder Mensch ist potenziell zu einem Sender geworden. Und der zweite Prozess ist, dass wir paradox genug mit dieser Senkung von Barrieren, so haben Sie es vorhin, glaube ich, genannt, mit der Demokratisierung des Zugangs, eine Refeudalisierung von Öffentlichkeit erleben. Also die Entstehung von Plattformmonopolen, Google, Facebook, Twitter, die gewissermaßen die Megamassenmedien der digitalen Zeit sind. Also eine merkwürdige Paradoxie, leichterer Zugang, gleichzeitig Ausbildung von extremen Monopolen, wie wir sie in der Geschichte der Medien so noch nie hatten.
Ja, ich glaube, das ist der zentrale Punkt. Also Absenkung von Schwellen, das hat auch sein Gutes. Also die Zivilgesellschaft hat tatsächlich bessere Einflusschancen. Allerdings sehen wir auch hier, dass sich nur sehr wenige Menschen tatsächlich beteiligen. Wenn ich das ein bisschen zuspitze, beteiligen sich vor allem diejenigen besonders stark, die laut schreien, also diese Emotionalität, die wir dann messen. Ich glaube, was tatsächlich das Zentrale ist, Herr Perksen hat darauf hingewiesen, sind die Tech-Plattformen. Also die sind im Driving-Seat und ich meine Google, Facebook und Co., das sind keine journalistischen Organisationen, sind auch keine Organisationen, die sich an publizistischen Standards orientieren. Noch schlimmer, sie sagen, wir sind gar keine Medien. Und damit können wir sie auch nicht belangen, wenn ungute Dinge passieren. Also da geht die Post ab, rein ökonomisch. Ich glaube, das ist ganz zentral, dass wir sehen, dass die Plattformen den Journalismus schwächen. Ich habe die Zahlen genannt. Das ist etwas, was mich sehr stark umtreibt, vor allem private Informationsmedien werden geschwächt und sie bestimmen zunehmend mehr mit, wer Resonanz erhält, wer Beachtung, Aufmerksamkeit erhält. Diese Emotionalität, die vor allem nicht nur, aber auch rechtspopulistische Akteure sehr stark bedient, befeuert. Und das ist dann wiederum auch politisch relevant. Also für mich schon sehr stark diese Plattformisierung als zentrale Triebfeder des Wandels.
Diese Tech-Intermediäre, wie Sie die in dem Aufsatz nennen, oder diese Plattform, vielleicht beleuchten wir das nochmal genauer. Unter welchen technologischen und wirtschaftlichen Bedingungen arbeiten die und wie bedingt eben das dann, was darauf passiert?
Ja, was ist das Geschäftsmodell? Ich habe es ausgeführt, die Tech-Plattformen sind wie eine Krake, was die wollen, nichts anderes als unsere Daten. Und da findet auch, man muss das so offensiv sagen, da findet nichts anderes als eine gigantische Enteignung statt, unser aller Nutzerdaten. Wir werden permanent unserer Daten enteignen, zwar nicht mal dann, wenn wir klicken. Es genügt schon, dass wir auf der Plattform sind und bei einem Inhalt verweilen, 3, 4, 5 Sekunden verweilen. Daraus leitet Google oder Facebook ab, dass damit ein gesteigertes Interesse verbunden ist. Diese Plattformen sammeln systematisch unsere Daten, um unseren virtuellen Datenavatar zu vervollständigen. Also neben mir sitzt jetzt gewissermaßen der digitale Mark Eisenegger, und das Bild des digitalen Mark Eisenegers ist für Facebook und Google schon recht scharf konturiert. Die wissen ziemlich genau, was mich umtreibt, was meine Interessen sind. Warum machen sie das? Schlicht und einfach aus kommerziellem Interesse. Sie wollen mir Inhalte, insbesondere Werbung, möglichst passgenau zuspielen. Das ist das Nutzungsmotiv, und von daher kommt die große Transformationskraft.
Ja, ich denke, man muss... Peter Limburg hat es ja gesagt bei der Einführung heute, natürlich müssen wir mal in die Zukunft gucken, künstliche Intelligenz, also wo geht das hin, was bedeutet das Verhältnis von künstlicher Intelligenz und Medien, wir erleben das ja in den kleineren lokalen Redaktionen, wenn es um Sportnachrichten geht, das kann man schon relativ gut mit KI so programmieren, ja, ich komme ja aus der Provinz, da funktioniert es schon ganz gut, dass bestimmte Sportnachrichten so erzeugt werden, aber das bedeutet das für große Mengen. Was sich auch komplett verändert hat, ist die Kürze der Informationsbereitstellung. Ich komme ja aus der Wissenschaft und versuche möglichst das, was ich sage, durch bestimmte Studien zu hinterlegen, zu ergründen und so weiter. Das treibt uns schon um, da gibt es eine neue Öffentlichkeit. Bei uns landet heute viel schneller, bestimmte Erkenntnisse landen viel schneller in Medien und auf den Plattformen. Darüber haben wir noch gar nicht richtig nachgedacht, wie schnell. Weil das bedeutet eigentlich, dass Menschen wie ich, so Akteure, die nicht journalistisch unterwegs sind, sondern die da Wissen bereitstellen, nie damit gerechnet haben, dass da jetzt Leute auch schnell darauf reagieren können. Und das hat sich verändert. Anderer Aspekt, Radikalisierung. Können wir nachweisen, dass sie mit ganz wenigen Menschen, bei dem IS ist das passiert, da kann man das nachweisen, sie können mit 4, 5 guten Programmierern, Menschen, die auch ein mediales Gefühl haben, die auch eine gewisse mediale Sensitivität haben, auch für journalistische Arbeit, eine IS-Propaganda machen, die dann Hunderte und Tausende in den Krieg zieht. Das am Beispiel IS kann man das relativ gut zeigen. Und das hatten wir so noch nie. Wir haben im Beginn des IS, die Propaganda für den Westen wurde von 3 Menschen gemacht. Das waren 3 junge Informatiker. Und wenn wir gucken in radikalen Bewegungen, wir haben jetzt relativ große Daten, wer radikalisiert sich und zieht dann in den Krieg, dann sind insbesondere Menschen da sehr affin für junge Männer, die Informatik studieren. Nur mal so als Beispiel, es gibt relativ gute Daten. Und das ist schon nicht ganz uninteressant, dass bestimmte gesellschaftliche Konfliktlagen, die wir vorher anders reguliert haben, Herr Pöxen hat das ja auch angesprochen, bestimmte Konflikte, die wir gesellschaftlich, für die wir Formate hatten der Regulation, für die wir Normen hatten der Regulation, für die wir Mediation, Moderation hatten, auf einmal im Internet so nicht mehr funktionieren. Diese Konfliktregulation funktioniert doch gar nicht mehr. Kann ich runterbrechen auf Redaktionen? die auch in 2019 immer noch überlegen, wie gehen wir denn jetzt damit um? Mit irgendwelchen rechtspopulistischen Dingen, die werden in die Welt gesetzt und soll man oder soll man nicht berichten? Ich weiß nicht, ich werde immer wieder gefragt, verroht unsere Gesellschaft? Das werde ich jetzt seit 9 Jahren gefragt. Da merke ich aber, trotz der Informationsgeschwindigkeit werden solche Antworten immer noch nicht richtig beantwortet. Wie kann das sein? Obwohl ja die Nähe, die Zeit, die Distanz viel kürzer geworden ist. Und da merkt man, dass sich, glaube ich, bestimmte Formen von Konfliktregulation, Informationsfilterung und so weiter, das wird von denen betrieben, die da gut versiert sind. Was immer wieder bedeutet, gesellschaftlich fallen uns auch Menschen vollkommen aus dem Raster. Wir verlieren gerade da durch die Nicht-Mitnahme ganze Menschenmilieus, die unglaublich populär sind. Wenn man nach Italien guckt, Italien ist ein Land, was einen unglaublichen Rechtsruck erlebt hat. Wenn man guckt, wie medial das abgelaufen ist, wie ist das Verhältnis von Medien, von gesellschaftlichen Krisen, Konfliktlagen und von sozialen Konflikten in der Gesellschaft, könnten wir viel von lernen.
Ich möchte noch mal kurz rein, weil Sie gesagt haben, dass der IS nur mit 3 Programmierern bedient hat. Ich finde, diese Rolle der Programmierer oder auch der Designer ist vielleicht noch gar nicht, auch nicht erschöpfend erklärt, nee. Weil allein dadurch, dass es eine Timeline gibt, will sie gefüllt werden. Allein dadurch, dass es Likes und Loves gibt, dass Freundes- und Followerzahlen sichtbar sind oder auch die Entscheidung, ob in einer Plattform Fotos im Quer- oder im quadratischen Format wie auf Instagram gepostet werden, bestimmt ja auch, was sich darin besonders gut zeigen lässt. Also das Design bestimmt natürlich, also ja. Wussten wir auch schon lange, aber auch da natürlich das, was darin passiert. Wir sind jetzt schon beim Inhalt angekommen. Also das ist jetzt die Struktur, die wir haben und die sich verändert hat. Kommen wir zu den Usern. Wer kommuniziert da? Warum? Vielleicht Frau Reschke, Sie sind ja kommuniziert oder Sie kommunizieren ja in der Redaktion mit den Usern.
Ich kann Ihnen das, bin ja kein Soziologe, ich kann Ihnen nicht sagen, wer da kommuniziert. Ich kann immer nur so meine eigenen Eindrücke schildern, die ich habe. Und also meinem Eindruck nach sind die in diesem ganzen politischen Geschäft, und da Herr Zick hatte ja eben die ganzen sozusagen Triggerwörter an die Wand geschmissen, die sofort, wo du weißt, da kriegst du viel Reaktion, Migration und solche Sachen. Es sind meinem Gefühl nach viel mehr Männer. Bei YouTube ist sowieso eine männliche Plattform. Auch bei Twitter ist mein Eindruck, es sind viel mehr Männer. Jetzt liegt es daran natürlich, dass auch wem ich folge, muss man ja auch dazu sagen, aber was ich so eingespielt kriege, jetzt die deutschsprachigen weißen Männer, die, also ich habe schon festgestellt, dass oft, wenn du als Frau beschimpft wirst, dann behaupte ich, kann ich inzwischen dir sagen, wer das ist, wenn ich das angucke, weil es schon immer sehr ähnliche Typen sind. Guck mir dann gerne die Facebook-Profile an von den Leuten, die Twitter-Profile, gucke, was die sonst liken. Es geht immer um eine ganz starke Abwertung von Minderheiten. Es geht immer darum, mich als starken Kerl zu präsentieren. Die haben oft einen Hund, die sind oft BVB-Fans, die haben oft eine Thai-Frau. Kein Witz. So, also überdurchschnittlich viel ist mir das aufgefallen. Posten auch oft so romantische Sprüche, so nutze jeden Tag, und also so, da ist auch so eine Zartheit dabei, dann so ein Wunsch nach, so eine Sehnsucht nach, ja, nach, wie soll ich sagen, nach Liebe. So. Aber gleichzeitig wirst du, wenn du da in dieses Schema nicht reinpasst, und das passiert vielleicht einem als Frau noch mehr, kriegst du richtig auf die Glocke. So. Und zwar abwertend, auch sehr stark als Frau abwertend, alt, hässlich, vertrocknet und so weiter, also auch sexualisierte Gewalt oder Abwertung, Beleidigung. So. Das ist ein großer Teil der Menschen, mit denen ich zu tun habe, muss ich ehrlich sagen. Viele kluge Leute, also keine Doofen, das merkst du an der Sprache. Sie sind oft, haben oft sogar studiert, machen sich auch Gedanken. Auch viele Leute, mit denen ich per Mail kommuniziere, sind so, die schon mit einer, also wo ich manchmal den Eindruck habe, sie haben mit einer Art Bedeutungsverlust zu kämpfen. Hm. Bedeutungsverlust innerhalb, was ist ihre Identität und ihre Rolle in der Gesellschaft? So, das ist mein Eindruck. Das ist jetzt, wie gesagt, 0,0 repräsentativ oder soziologisch unterfüttert. Das ist nur ein
Ja, aber Herr Zick hat es ja angesprochen, also dass dieses, ja, sich das Netz zurückholen und sich die eigene Bedeutung, sich der eigenen Bedeutung vergewissern, ein großer Driver ist, ein großer Treiber.
Deswegen habe ich auch gesagt, Medienkompetenz, das sagen wir. Und das ist natürlich vollkommen richtig. Aber ich glaube, was wir überhaupt noch nicht haben, ist, dass wir über zum Beispiel Mediensozialisation reden. Werden eigentlich durch die neuen Formate andere Menschen, entwickeln sich andere Menschen? Wir sagen, Sozialisation ist Mitglied werden in Gesellschaft. Nun kommt eine virtuelle Plattform. Ist das verbunden mit anderen Rollenmustern? Es gibt eine Entsprechung. Wir haben in der Soziologie große theoretische Entwürfe, die so sehr viel datengestützt sagen, wir leben in einer Gesellschaft, wie Reckwitz das sagt, der Singularitäten. Und da passt das Netz wunderbar. Weil ich kann mich dort selbst komplett schaffen, in dem Ausmaß aber, wie ich immer der Meinung bin, und das sind die ganzen Poster, in dem Ausmaß, wie ich meine, dass ich Teil einer virtuellen digitalen Community wäre. Das muss so sein. Wir haben auch die Einzelgänger, die dann so Angriffe fahren, wenn die nicht eingebettet sind, nicht mehr beziehen können sich auf so eine Gemeinschaft. Und das ist das, was der Populismus ja immer schafft. Das Gefühl der Gemeinschaft. Das vermittelt mir die Grandiosität. Aber er schließt eine Lücke, dass wir eine Gesellschaft haben, in der natürlich die Selbstinszenierung, die Selbstdarstellung, die Kreation der eigenen Identität eine massive Rolle spielt. Das merken Schüler, sobald sie die Schule betreten. Das ist hier alles schöne Gemeinschaften, dann reden wir über Zusammenhalt, aber das, was da gesellschaftlich abläuft, das ist immer noch Singularität und so weiter. Und dann setzen dazu sich Prozesse, die Herr Pörksen beschrieben hat, durchaus. Da wird Grandiosität angeboten, deswegen diese Hate-Postings sehen wir auch, sind ja, man trifft das Opfer, aber gleichzeitig gibt man ja eine Botschaft von sich und das ist Grandiosität. Dass ich das kann, eine Reschke. Ja? Aber da gibt es eine gesellschaftliche Entsprechung. Aber glaube ich, bei der Netzvermessung, wer postet, da gibt es auch die ganz anderen Anteile. Da gibt es Gruppen dabei, die entdecken auf einmal, dass sie selbst Medienschaffende sein können. Das haben wir noch nicht hinreichend diskutiert, aber ich meine, das ist ja durchaus ein demokratisches Modell. Ich kann selbst medienschaffend sein, ich kann journalistisch unterwegs sein. Wir haben Webseiten, die sind adaptiert, die sehen komplett aus wie eine etablierte Tageszeitung, weil ich die Templates habe. Die kreiere ich in Windeseile.
Aber kann man denn dann sagen, also wenn wir jetzt Postman folgen und sagen, bei der Lektüre ging es um Erkenntnis im goldenen Zeitalter der Medien, also beim Fernsehen ging es um Unterhaltung, dann geht es jetzt um mich, um dich? Was ist eben der Boden oder der Stoff, auf dem diese Plattformen funktionieren? Also eben parallel zu Erkenntnis, Unterhaltung, was ist das jetzt, was die Menschen dahin zieht?
Also wenn Sie mich fragen, dann fragen Sie einen Psychologen, das ist immer gefährlich. Da geht es um Zugehörigkeit, da geht es um Einfluss. Medien sind Einfluss. Einstellung, Meinung, bringen. Da geht es um Zugehörigkeit, das haben wir gesehen, Zugehörigkeit ganz wesentlich. Ohne Zugehörigkeit kriegen Sie es gar nicht hin, kriegen Sie die Gemeinschaften nicht. Sie können jede kleine Zeitschrift online machen, wenn das keine Zugehörigkeit anbietet. Deswegen gibt es immer wieder Identitätsinformationen. Das ist das, was Trump macht. Er macht so. Das zweite ist Einfluss. Ich muss das Gefühl haben, Einfluss zu nehmen. Und Einfluss bedeutet Kontrolle. Das dritte ist, ich muss den Eindruck haben, ich verstehe. Das sind Menschen, ich habe es jetzt verstanden. Menschen wollen die Welt verstehen, wie sie zusammenhängt. Und das können sie da. Und dann kommt das vierte, Selbstwert. Das ist das Problem mit den BVB-Jungs. Da müssen wir dann drüber reden. Weil natürlich kann ich durch.
Sind auch andere Vereine.
Ja, ich weiß. Genau. Aber. Ne? Bielefeld, ich muss ja wieder zurück. Und das ist der Selbstwert, und dann fünftens ist eine Vertrauensdimension. Die Leute, die da posten, das Vertrauen spielt eine Rolle, mediales Vertrauen spielt eine Rolle, deswegen auf die letzte Folie geschrieben, Vertrauen wiederherstellen. Das ist ja die große politische Krise, die Vertrauenswiederherstellung, die auch Medien dann betrifft, nicht weil sie Vertrauen verloren haben, sondern weil alternative Medien massiv Misstrauen geschürt haben. Und das sind die fünf Dimensionen. Aber da gibt es noch anderes.
Ja, ich glaube, es ist wichtig, wenn wir diese Fragen diskutieren, was hat sich verändert, dass wir auch einen normativen Maßstab weiterhin haben. Also wie stellen wir uns eine gute öffentliche Kommunikation vor, die der Demokratie hilft, die für die Demokratie nützlich
aber
ist.
Aber warten Sie, da kommen wir noch drauf.
Also aber vielleicht einfach kurz, ich glaube, es ist wichtig, um zu zeigen, wie es heute ausschaut. Ich meine, ein guter, gesitteter öffentlicher Diskurs lebt davon, dass Argumente getauscht werden, rational Argumente getauscht. Die Hoffnung war der Mütter und Väter der Demokratie, dass sich dann am Ende das beste Argument durchsetzt. Jürgen Habermas spricht da von Deliberation, Deliberationsqualität. Das ist das, was wir zunehmend weniger antreffen im Netz. Also wenn diskutiert wird, dann wird es relativ rasch laut. Die Gefahr, dass wenn ich meine Position, meine Meinung einbringe, dass ich gewissermaßen rausgeschrien werde auf der Rubrik der Kommentarposting, ist relativ groß. Und was erklärt das? Das erklärt, dass der Grundtonus in diesen sozialen Netzwerken eben die Emotionalität ist, die Gemeinschaftsorientierung. Diejenigen brüllen am lautesten und brechen diese zivile Norm, die gewissermaßen nach den Rückhalt spüren ihrer Community. Das sind diejenigen, die sich am stärksten beteiligen und auch gegen diese Regeln verstoßen. Also das ist die grundlegende Diskrepanz. Also dass diese Deliberation, der gesittete Meinungsstreit leider zunehmend weniger eingehalten wird. Was wir mehr sehen, ist diese Gemeinschaftsorientierung und eine laute, schrille Kommunikation, die sehr häufig rasch gegen die Frau, gegen den Mann gerichtet ist.
Das haben wir jetzt gerade auch schon gesagt. Das liegt daran, dass das so niedrigschwellig ist, dass jeder mitmachen kann. Und das hatten wir eigentlich auch vorher noch nie. Die Öffentlichkeit hatte ja immer Filter eigentlich vorher. Öffentlichkeit hatte einen Raum, hatte Rituale, hatte Regeln, Zugangsbeschränkungen. Und das war bei den Opferzeremonien das Gleiche, wie es eben bei Gerichten ist oder in den antiken Foren oder in den Medien des vergangenen Jahrhunderts. Es gab reale Filter für das Individuum. Parteien waren mal dafür. Bei den Piraten gab es damals auch die große Diskussion, wieso hat das nicht funktioniert? Naja, weil dieser Filter und Auswägungsprozess einer Partei, einer etablierten Partei, einer Struktur gefehlt hat. Und jetzt kann also jeder, was er will, und wir beklagen uns darüber und geben den Plattformen die Schuld oder fordern von denen irgendwie eine Art von Hygiene oder Qualität, die sie da einführen sollen. Aber sind denn die User nicht selber schuld, wenn sie da mitmachen? Also ich meine, Frau Reschke könnte ja auch Katzenbilder an den BVB-Fan schicken oder ich an Menschen, die links oder rechts von meiner politischen Position sind. Oder man kann im Netz ja auch viel schlauer werden oder toll basteln
aber
lernen.
Ich weiß gar nicht genau mehr, worüber wir sprechen. Also ich meinte jetzt die Hater, ja? Also ich habe gesagt, ich habe jetzt nur Hater. Es gibt sehr viel mehr im Netz. Ich habe natürlich permanente Kommunikation mit, in diesem Fall meinem Zuschauer. Das ist ein absoluter Gewinn für mich. Ich habe ja auch andere Leute. Das ist jetzt nur ein Mini-Teil.
Aber also ich meine, hier reden wir natürlich vor allem über diese Fragmentierung, die Polarisierung, die Hysterie der Gesellschaft und dass die User natürlich irgendwie, die in sozialen Netzwerken mitmachen, das machen oder dass auch die das beklagen oder die sich selbst zu Opfern stilisieren, dass die ja da auch mitmachen. Also Wie müssen wir denn die Rolle der User selber beurteilen?
Aber darf ich da einen Einwand bringen? Also mich befällt so eine gewisse Unruhe bei diesem Gespräch, weil ich das Gefühl habe, dass es ein Beitrag zur Polarisierung der Gesellschaft werden könnte. Warum? Wir reden über die anderen, die Bösen, die Schlechten, die polemisch sind, die sich von ihren Emotionen treiben lassen. Schon diese Geste ist ein Beitrag zur Polarisierung. Es ist die Zeigefingergeste. Man zeigt mit einem Finger auf die anderen. Wir reden in relativ apokalyptischen Szenarien. Postman ist, ich habe ihn sehr geschätzt, bewundert, als Student bin ich nach New York gepilgert und habe ihn gewissermaßen heimgesucht zu irgendwelchen Interviews. Postman ist ein Apokalyptiker, ein Untergangsfanatiker. Wir fragen uns jetzt, wie können wir den aktuellen Untergang beschreiben? Ist es, wenn wir über Zusammenhalt und positive Kräfte nachdenken, eine sinnvolle Perspektive, die Beschwörung der Apokalypse? Ich beobachte das in der gesellschaftlichen Mitte, in der ich mich bewege. Eine zunehmende Neigung zum dystopischen Denken, zum Niedergang, zum Narrativ der Auflösung, der Zersetzung und des Zerfalls. Und dritter und letzter Punkt, müssen wir gegen Hater kämpfen. Natürlich müssen wir sie etikettieren und bis zu einem gewissen Grad auch stigmatisieren und marginalisieren. Geschenkt. Unbedingt müssen wir. Aber welche Sprache finden wir, die auch den anderen, der vielleicht einfach nur eine andere Auffassung hat, der dem sein Eigenrecht gibt? Also sozusagen eine Sprache, ich ringe darum, ich habe keine Lösung. Eine Sprache, die klar Position bezieht, aber gleichzeitig auch ausreichend wertschätzend ist, dass man nicht in gewissem Sinne auf einer höheren Ordnung selbst mit beiden Beinen in die Empörungsfalle springt.
Hm. Das muss man. Allerdings ist dafür zum Beispiel Twitter nicht so ein optimales Medium, ja, weil es halt nur so wenig Zeichen hat. Es ist ja zum Beispiel, wenn ich mich auseinandersetze mit Zuschauern per Mail, passiert exakt genau das. Ja, dann ist das ein wirklicher Diskurs. Der endet manchmal damit, dass jeder auf seiner Meinung beharrt, endet aber auch manchmal damit, dass man sagt, ah, ich verstehe Ihr Argument hier und da, ich teile es nicht, aber ich verstehe es. So. Twitter ist natürlich wie so ein Tennismatch. Also deswegen ist es ja auch unterhaltend. Das ist bang, 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 siehst du da immer. Und manche Posten sind auch sehr lustig, manche sind sehr verletzend. So. Das ist halt so ein bisschen, das ist wie Schlagzeilen-Bashing, was da passiert. Da kann man sich reinbegeben, man kann sich da auch nicht reinbegeben, man kann sich da auch raushalten. Das ist nicht angenehm und ich weiß auch nicht, ob es sehr förderlich ist für die Kommunikation. Und das wird auch ja leicht falsch verstanden. Also man hatte, Nicole Diekmanns Tweet war ja hier vorhin Thema, der ja dann weiterging nach ihrem Nazis raus, wer sind keine Nazis, alle, die nicht grün wählen, das war ironisch gemeint, das haben natürlich Leute falsch verstanden oder wollten es falsch verstehen, so rum ist das ein Riesending. Sorry, worüber reden wir? Ja, das ist ja gar nicht, das ist ja im Prinzip eine vollkommene Luftnummer, eine vollkommene wirre Unterhaltung, aber sie hat natürlich jetzt quasi über Weihnachten zwei Wochen lang die Menschen, die diesem folgen, das war wie so eine Daily Soap, ja, also das war so ein permanentes Angucken. Das ist für sie, für Frau Diekmann, sehr unangenehm, weil du dann wirklich harte Sachen hörst. Ja? Und weil dann wirklich, es wird dann natürlich immer, immer, immer lauter und immer schrecklicher. Aber ich glaube, dass der Diskurs und die Auseinandersetzung nicht auf Twitter stattfinden kann, sondern dafür gibt es andere Medien.
Aber ich will noch mal einhaken. D'accord. Ich als Konfliktgewalt, wie ich auf das Netz gucke, muss mich das interessieren. Obwohl ich noch nie ein Buch geschrieben habe, wo drauf steht, Deutschland schafft sich ab. Das, so weit bin ich noch nie gegangen. Also das muss man auch noch mal festhalten. Also wo sind die Untergangsszenarien? Und wir haben das ja gesehen. Sie haben es ja sehr gut beschrieben, was da in der Schweiz los ist. Guckt man sich das in Italien an. Aber ich glaube schon, wir reden nicht darüber. Wir reden unter der Oberfläche über das Verhältnis von Technik und Journalismus. Das heißt, die Art und Weise, wenn ich meine Zeitung drucke, wenn ich meinen Radiosender habe, dann habe ich auch die Technik in der Kontrolle. Ich kann sagen, ich schalte dann, ich schalte dann, ich schalte dann. Ich weiß, wann ich den Dialog mache, wann ich in den Monolog gehe und so weiter. Das heißt, die Art und Weise, wie wir guten Journalismus gemacht haben, wie wir auch Wissenschaft kommuniziert haben. Ich merke das immer. Ich habe überhaupt gar keine Antwort, wie ich richtig kommuniziere. Das wissen sehr, sehr wenige. Wir wissen das. Wir haben viel Wissen, aber wie kommunizieren wir es? Und ich merke, es geht um das Verhältnis der Technik. Und bei Twitter geht es nicht darum, ob ich nur radikalisieren kann. Das Interessante ist, und deswegen komme ich vom Negativen her, dass jene, die tatsächlich dann Menschen erreichen, einen Konflikt erzeugen können, einen ständigen Konflikt erzeugen können, offensichtlich eine technisch und kommunikative Kompetenz haben, mit der sie das können, und die anderen haben es nicht. Ich möchte die Beispiele sehen, wo durch Twitter-Internet-Kampagnen, durch eine Kommunikation Konflikte demokratisch reguliert werden. Und das ist die Schwierigkeit. Ich kann Ihnen viele Beispiele nennen, wie Menschen dadurch Communities sich gebildet haben, Parallelwelten gebildet haben, aber ich finde relativ wenig Beispiele, wie wir eine Konfliktregulation durch mediale Kommunikation, durch die Wahrnehmung von medialen Informationen gut hinbekommen haben. Und wir sind viel in Räumen, wo massiv Konflikte eskalieren. Und wir sehen dort wenig Möglichkeiten, weil uns vielleicht da irgendwas nicht an Kompetenz, irgendwas, weil wir die Hoheit über die Technik nicht haben. Deswegen wäre die Frage, inwieweit nicht Medien selber wieder da rein investieren
sollten.
Bevor
wir darüber reden, vielleicht nochmal, wie bewerten Sie denn überhaupt auch die öffentlich-rechtlichen und auch die anderen Qualitätsmedien auf diese digitale Revolution, auf die Macht der Plattform reagiert haben? Jedes Haus, jede Zeitung sucht nach einer Social-Media-Strategie. Wie gut haben die es denn hingekriegt, die Plattform für sich selber zu benutzen? Und war es überhaupt richtig oder ist es richtig, die eigenen Inhalte darüber zu spielen?
Groß, das kann ich nicht beantworten. Ich zum Beispiel, die Öffentlich-Rechtlichen haben wie, auf welche Plattformen, da kann ich nichts zu sagen. Ich kann ja, natürlich macht das der eine besser, die andere Redaktion macht es besser als die andere Redaktion, der einzelne Moderator macht es anders als der nächste. So, das ist, glaube ich, dafür gibt es auch keine Wenn es die Strategie gäbe, wäre der Mensch, der sie hätte, wahrscheinlich heute ein viel gebuchter Redner und gut bezahlter Berater. Aber jetzt nur mal, ich will mal ein konkretes, praktisches Beispiel geben, weil das gerade gestern passiert ist oder vorgestern. Wir haben ja gerade geredet über den Hacker aus Mittelhessen. Jetzt habe ich ja in meiner Abteilung ein kleines Format, was bei Funk läuft und sozusagen Jugendliche, also sich an junge Leute wendet. Jetzt hatten wir überlegt, Mensch, dieses ganze Thema Hacking im Netz und Dokumente absaugen ist ja ein Thema, was auch die junge Community sehr beschäftigt. Gehen wir da mal ran. Eigentlich machen wir keine aktuellen Themen, sondern machen irgendwie immer länger. Hatten also zwei Reporter, die irgendwie andere YouTuber gefragt haben, die den auch kannten und erzählt haben, wie toll man das also alles technisch machen kann, was interessant war, weil die dann da sitzen und sagen, ey, was hast denn du für ein Handy? Zu dem Reporter, den wir da hingeschickt hatten. Ach so, das ist ein iPhone, habe ich in 2 Minuten geknackt. So, oder wie sicherst du deine Daten? Die sind inzwischen schon völlig, wie soll ich sagen, paranoid, weil die selber jede E-Mail mit 25 Passwörtern schützen. Wo ich denke, Gott, der Typ ist erst 19, wie wird denn der, wenn der 40 ist? Die Frage, die sie sich überhaupt nicht mehr stellen, ob das in Ordnung ist, dass ich dein Handy knacke, ob ich das in Ordnung ist, dass ich irgendwelche Daten runtersauge, die ist nicht mehr da, sondern es geht nur darum, ich kann es. Guck mal, ich kann es so. Das war die eine Erkenntnis daraus. Die zweite war, wir sind losgefahren in den Ort. Als jetzt dann bekannt wurde, wer ist dieser Typ in Mittelhessen, wer war es? Klassisches journalistisches Verhalten, aha, man will was rausfinden über den. Also sind da 2 Reporter hingefahren, trafen auch diverse andere Medien, auch den Hessischen Rundfunk, auch vom Radio Leute, von der Zeitung und so weiter. Was machst du dann da? Du drückst dich da im Ort rum und versuchst, hast ja kein Packende, versuchst also irgendwas rauszufinden über diesen Typen. Das haben die mit der Kamera sehr transparent begleitet. Das ist das, was journalistisch immer und immer, immer seit Jahrzehnten passiert. Begleitet. Wir haben nichts rausgefunden, außer dass der Typ, wer der Vater ist und wo er wohnt. So, das ist jetzt eine Erkenntnis null für diesen ganzen Fall. Aber weißt ja, wie es ist. Musst du abends senden oder musst ja nicht senden, aber du hast dann abends willst du da dein Video drauf tun. Also haben wir daraus 2 Minuten sehr vorsichtig, ja, geschnitten, wie die da durch den Ort fahren und irgendwie jemanden suchen und sich auf Marktplätzen rumdrücken und so weiter und so weiter. Sicher in der Hessenschau gar nicht anders, also ich behaupte, im Regionalmagazin gar nicht anders gelaufen. So, dieses Video kam online, danach, bong, bei YouTube. Die Leute sich maßlos, also die jungen Leute sich maßlos aufgeregt, wie wir denn drauf wären. Und das wäre ja voll RTL-ig und bildzeitungsmäßig, dass wir da uns in diesem Ort rumdrücken. Und sie haben recht. Es stimmt, sie haben vollkommen recht, ja. Wenn du dir das anguckst, ich habe mir das erst später angeguckt, dann hast du das Gefühl, ja, es wirkt so ein bisschen schmierig. Jetzt ist Journalismus aber manchmal so, dass du halt vor Ort gehen musst und rumfragen musst. Und wenn wir nachher ein tolles Porträt, keine Ahnung, über irgendjemanden lesen, dann hast du das nur rausgefunden, indem du gefragt hast. Aussehen tut's aber blöd. Die Frage, wo die wohnen, ist nicht wichtig für die Beurteilung von dem Typen. Trotzdem ist es natürlich so, wenn du vor Ort bist, dann bist du in so einem Aktualitätswahn und dann hast du auch irgendeine Trophäe und dann willst du dir auch raushauen. So funktioniert Journalismus bisher. Also auf YouTube diese ganzen Kommentare, was haben wir gemacht? Wir haben das Ding wieder offline gestellt, haben uns damit beschäftigt, haben dann am nächsten Tag gesagt, okay, ihr habt recht, das ist ein Quatsch. Wir haben darüber nachgedacht, wir diskutieren mit euch darüber und haben, was ja auch sehr lustig ist, sie haben alle gesagt, der Typ hat auch Persönlichkeitsrechte und was würden wir denn in dessen Persönlichkeit, in dessen Umfeld rumforschen, wo ich mir denke, naja, in erster Linie hat er jetzt mal 3 Jahre lang von sämtlichen Journalisten und Politikern Daten abgesaugt, da geht es ja auch um Persönlichkeitsrechte. Aber all das kannst du mit dieser Community diskutieren. Also wir haben es offline gestellt, wieder bewertet, wieder online gestellt und das ist super angekommen. Und ich glaube, dass sich Journalismus durch so eine digitale Revolution auch verändern muss, weil in allen anderen, hätten wir das in der Tagesschau, würden wir das senden, gäbe es am nächsten Tag irgendwie ein paar böse Briefe, würde man sagen, ja, blöd gelaufen, kann ich jetzt nicht mehr ändern. Aber dass du es rausnehmen kannst, bewusst bearbeiten kannst, sagen kannst, ich habe dich verstanden, ich habe eure Kritik gehört und wir verändern das, ist ein enormer Schritt auch in dem Verhältnis Zuschauer-Sender. So, das zum Beispiel finde ich ein sehr positives Beispiel aus dem digitalen Medienwelt.
Das ist etwas, was wieder Vertrauen und Nähe schafft, ne, zwischen Sender und Empfänger. Was gibt's da noch? Wie kommen Medien näher in den Alltag zu den Menschen selber? Ich weiß nicht, wer es gesagt hatte. Regionaljournalisten sind nicht so häufig Hassangriffen ausgesetzt, weil die eben diese Nähe zu den Menschen haben, weil man sich kennt, weil man sich vielleicht schon mal getroffen hat. Also wie ginge das noch?
Ich glaube, ein Rezept ist schon in dem angelegt, was Anja Reschke geschildert hat. Also in gewissem Sinne, ein Kollege, Internetphilosoph, hat mal gesagt, Transparenz ist die neue Objektivität. Also dieses Offenlegen, wie ist man eigentlich vorgegangen? Was war das Verfahren? Wie hat man recherchiert? Und was unterscheidet eine Recherche von der Präsentation irgendeiner Ad-hoc-Position? Ich glaube, das ist schon ein Ansatz, der sich verfolgen lässt.
Vielleicht sprechen wir auch noch mal, weil uns jetzt, wir haben glaube ich noch 5 Minuten. Nein? Wirklich nicht? Für die Schlussrunde noch die Frage, es gibt noch eine Menge anderer Ideen, wie man zum Beispiel Desinformation verhindern kann, wie man Verantwortlichkeit oder auch den Druck der Werbung rausnehmen kann aus den Plattformen. Eine Sache wäre, Facebook à la Netflix-Modell bezahlen zu lassen. So, dann haben die Geld, dann müssen sie nicht mehr die Daten verkaufen. Eine andere Sache wäre, per Blockchain Informationen nicht so leicht manipulierbar zu machen. Also da schwirren noch eine Menge rum, oder Sie fordern auch die Förderung, noch eine größere Förderung von journalistischen Inhalten auch in diesen Plattformen und eine Qualitätssicherung. Für eine Schlussrunde, Ihr Lieblingsweg, wie man die Plattform freundlicher machen kann für die Menschen und gewinnbringender für die Demokratie nutzbar. Ganz schnell, sonst kriege ich Schläge.
Dann mache ich super schnell. Ich würde darüber nachdenken, eine eigene Plattform zu machen. Ganz einfach.
Meine Antwort, smarte Plattformregulierung heißt Zwang zur Transparenz. Wir müssen lernen, die Plattform ist selbst schon ein ideologischer Begriff, als eine Art Medium zu verstehen und sie in die publizistische Verantwortung nehmen. Und der erste Schritt ist Offenlegung. Wie arbeiten Plattformen? Wie gehen sie mit Desinformation um? Warum werden Brustwarzenbilder gelöscht und Holocaustleugner können weiter agitieren?
Ja, die große Vision wäre tatsächlich, eine Gegenplattform zu schaffen, wo die Daten den Nutzerinnen und Nutzern gehören, wo nicht ein kommerzielles Motiv dahinter steht. Das ist die große Vision, völlig unklar, ob wir das hinkriegen. Und dann finde ich tatsächlich, der Journalismus, der professionelle Journalismus muss mehr noch seine Gate-Watching-Funktion wahrnehmen. Da finde ich, macht die ARD beispielsweise sehr Gutes, dass sie aufdeckt, wenn im Netz Desinformation zirkuliert, dass man das öffentlich macht, zu einem Thema macht. Da finde ich, müssen insbesondere die öffentlichen Medien, die über die Ressourcen verfügen, ihre Funktion noch mehr wahrnehmen, dass sie im Netz auch diese Kontrollfunktion wahrnehmen und einfach transparent machen, wenn Fake News, Desinformation, auch Hass zu einem Thema wird, dass man das kritisch begleitet, das wird noch zu wenig gemacht.
Ich kann das mit der Plattform so nicht beantworten. Ich weiß, dass was mich am meisten umtreibt, ist, ich verstehe nicht, warum wir zwei Welten haben. Warum wir eine digitale Welt haben, also warum wir eine reale Welt haben, in der es Regeln gibt, Gesetze gibt, Übertretungen gibt, die geahndet werden. Warum wir uns als Journalisten wahnsinnig viel Mühe geben, nicht zu verleumden, Sachen beweisen zu müssen, juristisch ordentlich vorzugehen. Und warum ich im Netz lauter Sachen finde, wo das alles geht. Wo alles durcheinander gemischt wird, wo permanent Leute beleidigt, verleumdet, in falschen Zusammenhang gestellt werden, falsche Dinge insinuiert werden. Wieso gibt es diese zwei Welten? Wieso werde ich bestraft für Einbruch in ein Haus? Und wieso werde ich, ist die Bürgermeisterin stolz drauf, dass aus ihrem Ort ein junger Mann kommt, der 3 Jahre lang die Daten von Leuten klaut? Das ist etwas, was ich nicht, wieso kann ich nicht auf der Straße jemanden anschreien und sagen, du bist der blödste Vollidiot, den ich je, jetzt noch freundlich gesagt, der mir je begegnet ist, und dann würde ich wahrscheinlich eine Anzeige wegen Beleidigung kriegen. Wieso kann ich das bei Twitter aber dauernd machen, ohne dass es verfolgt wird? Dieses Auseinanderklaffen dieser beiden Welten kriege ich nicht zusammen. Und ich glaube, wenn das nicht irgendwann, das hat auch ganz viel übrigens mit juristischer Betrachtung zu tun. Und ich glaube, dass nach wie vor die Verfolgung, also die Strafverfolgung, überhaupt nicht mit dem gleichen Impetus und Werf geführt wird, wie sie in der realen Welt. Du hörst immer noch von Leuten, die sagen, ja, ey, das ist doch nur virtuell. Ja, Beleidigung gibt es aber nicht virtuell. Das beleidigt mich, ob ich auf der Straße angeschrien werde oder im Netz. Und das, bevor wir das nicht in den Griff kriegen, also wir müssen irgendwie, das ist eine Welt und nicht zwei Welten. Das sind die gleichen Menschen, die, mit denen ich morgens im Bus stehe, die abends auf Twitter irgendwas Mieses schreiben. So, und das ist eine Gesellschaft und nicht zwei.
Vielen Dank, Anja Reschke, Marc Eisenegger, Bernhard Pörksen, Andreas Zick. Danke. Danke Ihnen auch.